mehr so stecken, weil im Alltag uns das eben doch oft verloren geht, das, was wir eben gesungen haben, dass die Perspektive, das Eigentliche, das, was wirklich zählt. Wir drehen uns da oft um ja, Dinge, die ja, so wichtig erscheinen, unsere Pflichten, die wir so zu erledigen haben, auf der Arbeit, im Studium, sonstige Verpflichtungen, es kann sogar Verpflichtungen in der Gemeinde oder ja, in christlichen Werken sein, die uns beschäftigen und gefangen nehmen und uns dann wegziehen von dem Eigentlichen, von dem, was wirklich zählt. Und deswegen ist es gut, dass wir diese Zeiten hier haben, wo wir gemeinsam vor Gott treten können, wo wir das wirklich bewegen können, das, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist, dass Jesus wiederkommt und dass ja, all das, was wir hier erleben, eine Durchgangsstation ist, dass wir in Fremdlinge sind hier auf Erden. Und dass wir von daher, von dieser Perspektive her, unser Leben hier eigentlich ganz anders gestalten können und gestalten sollten auch. Und dazu gehört auch dieser Text. Ich habe, ja, letzte Woche hat Sigi ja vor allen Dingen von den 10 Jungfrauen gesprochen und hat dann auch noch das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern hier auch mit angeschnitten und mit reingenommen. Aber irgendwie hat mich das doch noch bewegt und ich habe gedacht, das ist eigentlich nochmal wichtig, das nochmal intensiver nochmal anzugucken, dieses Gleichnis. Deswegen lesen wir einfach mal Matthäus Kapitel 25, Vers 14. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und wer die Fülle hat, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Dieses Gleichnis ist ja recht bekannt eigentlich. Es ist aber auch so, dass es eigentlich, wenn man es so liest, jedenfalls geht es mir so, manchmal recht hart erscheint. Jedenfalls das Ende so. Der Herr ist recht unbarmherzig hier mit diesem Knecht. Und man fragt sich, ist das gerechtfertigt so? Also, der Knecht, der hat ja letztendlich nichts anderes gemacht als das, was er eigentlich ja sollte. Er sollte aufpassen, dass das Vermögen seines Herrn nicht verloren geht. Und das hat er ja auch gemacht. Er hat ihm das ja wiedergegeben hinterher. Hat das ja nicht veruntreut. Hat er ja nicht irgendwie sich daran bereichert. Sondern er ist ja auch treu gewesen eigentlich. Und jetzt kriegt er das, ja, jetzt wird ihm das weggenommen und er wird hinausgestoßen in die Finsternis. Etwas anderes, was mir Schwierigkeiten macht bei dem Gleichnis, ist, wenn man versucht, das auch zu übertragen und zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, worauf zielt es eigentlich ab, dass man irgendwie das Gefühl kriegt, naja, es geht hier irgendwie um Werke. Ich muss irgendwas tun, damit ich am Ende angenommen werde. Damit der Herr nachher am Ende zufrieden ist, müssen die Knechte arbeiten mit dem Geld. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann fallen sie unten durch. Das hat irgendwie was von, naja, von Werkgerechtigkeit irgendwie. Also irgendwie kriege ich das nicht zusammen. Und dann muss man eben genauer schon hingucken und suchen, wie ist es eigentlich hier genau? Was ist eigentlich der Punkt? Worum geht es Jesus hier eigentlich in diesem Gleichnis? Denn dass es nicht um Werke geht, dass wir nicht am Ende gerichtet werden oder angenommen sind bei Gott, weil wir bestimmte Werke getan haben, das ist, denke ich, für uns alle klar. Und das ist ja deutlich, auch aus dem Evangelium kommt es immer wieder raus. Jesus betont es auch selbst wieder, immer wieder. Und Paulus, das kann es also irgendwie nicht sein. Irgendwas, ja, muss da drinstecken in dem Text. Also wenn man hier jetzt anfängt, dann sieht man erstmal, es geht hier um einen Herrn, der ziemlich reich ist. Das heißt hier, er hat sein Vermögen den Knechten anvertraut. Und das Vermögen besteht aus 8 Zentnern Silber. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn man das umrechnet, ist, also hier ist gemeint, ein Talent, das ist eigentlich eine Gewichtseinheit, also wie hier auch Zentner. Talent heißt es im Urtext und ist eine Gewichtseinheit und damit wurde dann Geld gemessen auch. Und ein Talent Silber sind etwa, ja, das lässt sich schwer umrechnen. Es sind eigentlich so viel wie 10.000 Denare und ein Denar war ungefähr ein Tageslohn. Also das heißt, wenn man das so ein bisschen hochrechnet, je nachdem, was man so für einen Tageslohn veranschlagt, damals war es sicherlich nicht so viel, wie wir das vielleicht veranschlagen würden, trotzdem kommt dabei heraus, dass im Grunde ein Talent Silber nur 30 Jahre Arbeitslohn eines Tageslöhners sind. Also das, was ein Tagelöhner sozusagen 30 Jahre lang, wenn er jeden Tag arbeitet, verdient, das ist ein Talent Silber und davon hat er 8. Also das ist schon eine ganz schöne Menge. Und dieses Geld vertraut er jetzt seinen Knechten, seinen Sklaven heißt es im Urtext an. Also das heißt, es sind ja Leute, die wirklich ihrem Herrn gehören. Und er teilt es nicht gleichmäßig auf. 8 durch 3 geht auch schlecht, aber ich meine, gut, irgendwie kann man das natürlich schon auch aufteilen, das ist ja eine ganze Menge. Aber er teilt es auf in 5, 2 und 1. Und zwar steht es hier, ein jedem nach seiner Tüchtigkeit. Das heißt also, der Herr handelt hier nicht unüberlegt, sondern er kennt seine Knechte ganz genau, er kennt seine Sklaven und weiß, was kann ich dem anvertrauen, was kann ich ihm auch zumuten. Denn es ist ja auch immer etwas, wenn man so einen großen Geldbetrag anvertraut bekommt, dann ist das auch eine hohe Last, die auf einem lastet. Man möchte damit gut und richtig umgehen. Man will nicht, dass es irgendwie verloren geht. Und je mehr man hat, desto mehr kann man natürlich auch verlieren. Und deswegen ist der Herr da ganz genau und guckt, ja, wie sind da meine 3 Knechte? Und da hat er einen eben, der besonders tüchtig ist, einer, der diese Verantwortung und diese Last tragen kann, einer, der nicht so viel tragen kann und einer, der nur ganz wenig tragen kann. Und so teilt er das auf. Und diese drei Knechte verhalten sich unterschiedlich. Die ersten zwei gleich, der andere macht etwas anderes. Die ersten drei arbeiten damit, heißt es im Urtext. Sie arbeiten damit. Sie wirken. Sie tun Werke. Sie vermehren das Ganze, was sie empfangen haben. Und da ist schon der erste Punkt. Sogleich ging der hin, der 15 empfangen hatte. Das Wichtige ist in diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte, ist, sie tun etwas mit dem, was sie empfangen haben. Und nachher heißt es auch, als sie dann ankommen und sagen, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Sie betonen das nochmal, sie haben empfangen, sie haben anvertraut bekommen. Es ist nicht ihr Geld, es ist nicht ihr Vermögen, das sie hatten. Und er sagt ja auch, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Ohne das, was er von Gott empfangen, von dem Herrn hier empfangen hätte, hätte er nicht dazu gewinnen können. Das heißt also, es ist das, was hier gewirkt wird, ist, entspringt aus dem Vermögen, aus dem, was sie empfangen haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt einfach. Ich habe ein bisschen an Paulus denken müssen und Paulus schreibt, Moment, ich muss jetzt mal gucken, 1. Korinther 15, können wir vielleicht mal aufschlagen. Es geht hier um die Auferstehung und die Auferstehungszeugen, wo er dann ganz zum Schluss sich nennt. Vers 8, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Das ist für mich so ein Text, der eigentlich das so ein bisschen veranschaulicht, was hier eigentlich mit dem Arbeiten gemeint ist. Es ist Gottes Gnade, die Paulus empfangen hat, durch die er sich beschenkt und bereichert weiß, die ihn voll und ganz ausfüllt. Er weiß, er ist unwürdig gewesen vorher. Und Gott hat ihn aber würdig gemacht, hat ihn gnädig gemacht. Der Herr hat seine Sklaven, die ihm dienen. Und er macht sie würdig, dass sie dieses Vermögen haben dürfen für eine gewisse Zeit. Und dann sagt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Das heißt also, dieses Empfangen der Gnade Gottes, das hat in ihm was ausgelöst, das hat in ihm was bewirkt. Und das hat auch bei den Knechten was bewirkt, bei den Sklaven. Die haben gesehen, mein Herr vertraut mir hier so viel Vermögen an. Das ist ja Wahnsinn, das ist eine Ehre auch. Und dann sagt er, es ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Das heißt also, diese übergroße Gnade, die hat in ihm etwas getan, sodass er gearbeitet hat, gewirkt hat. Und sogar in sehr großem Maße. Und dann bekennt er aber nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Das heißt also, er gibt Gott die Ehre für das, was er getan hat. Er hat gearbeitet, aber es ist Gottes Gnade, die das in ihm bewirkt hat und auf die er das zurückführt. Und es ist Gott, dem er die Ehre dafür gibt. Und genauso verhalten sich auch die Knechte hier, die beiden ersten Knechte. Sie sie bekennen genauso. Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Gott möchte, dass wir arbeiten. Gott möchte, dass wir wirken. Gott will nicht, dass wir keine Werke tun. Er möchte nicht, dass wir Christen uns einfach nur zurücklehnen und irgendwie passiv rumhängen, sondern er möchte in uns etwas bewirken. Dass er uns seine Gnade geschenkt hat, das löst in uns was aus, das sollte in uns was auslösen. Und das sollte uns dahin bringen, zu arbeiten. Aber wir können uns da nicht selbst auf die Schulter klopfen. Wir können uns freuen, wir können stolz sein, so wie diese Knechte hier stolz und froh sind, dass etwas daraus geworden ist. Aber sie geben Gott in dem Ganzen die Ehre, ganz ehrlich und offen. Der Dritte aber, der hatte einen Empfang und ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Wie ist dieses Verhalten zu verstehen? Es ist einfach so, dass auf dem ersten Blick da nicht, dass das nicht so richtig greifbar ist. Greifbar wird es eigentlich erst, wenn man wieder auch guckt, was er seinem Herrn gegenüber sagt. Er sagt in Vers 22, Vers 24. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Dieser Anfang, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Das ist natürlich schon, das offenbart etwas. Das offenbart das Verhältnis zwischen Knecht und Herrn hier. Der Knecht hat kein Zutrauen zu seinem Herrn. Er sieht in ihm einen harten Mann. Das ist seine Sichtweise, die er von seinem Herrn hat. Und dann, was er dann sagt, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Ich habe das immer nicht so richtig verstanden, was das bedeutet. Ich habe da nochmal geguckt, in der MacArthur Studienbibel war eine ganz gute Erklärung dazu eigentlich, dass eben der Knecht hier indirekt eigentlich seinem Herrn so einen Vorwurf macht und deutlich macht, also du bist eigentlich jemand, der sich das, was anderen gehört, aneignet oder der sich irgendwie Fremdes aneignet. Ne? Du säst nicht und du sammelst dann ein. Also wenn man das jetzt auf diese Geschichte auch bezieht, dann scheint es so zu sein, als ob er denkt, wenn ich jetzt mit diesem Geld arbeite, so wie die anderen auch, dann tue ich ja etwas, dann stecke ich Arbeit rein, Mühe. Das ist ja meine Mühe, meine Arbeit, die ich da reinstecke. Und am Ende müsste ich dann doch eigentlich das, was ich dann damit erwirtschaftet habe, erarbeitet habe, dann ist das doch eigentlich mein Geld. Das ist meine Arbeit, mein Geld und am Ende müsste ich das doch dann auch behalten dürfen. Aber mein Herr wird mir das natürlich wegnehmen. So sieht er das schon voraus. So ist es ja auch bei den anderen beiden Knechten. Insofern hat er ja recht gehabt. Aber es zeigt natürlich die Perspektive, die er hat. So dieses, er steht in einem Konkurrenzkampf irgendwie mit seinem Herrn. Er steht irgendwie in einem gespannten Verhältnis mit seinem Herrn. Und das wird ganz deutlich hier. Und ich fürchtete mich. Das macht eigentlich den Grund deutlich. Eigentlich das, was tief im Innern da ist. Die Angst, die Furcht vor seinem Herrn. Und ich ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Ja, das ist doch das, was passiert, wenn wir Angst haben. Wenn Angst da ist, dann verstecken wir. Dann verbergen wir das. Dann, so wie Adam und Eva sich verbergen oder verstecken aus Angst, so verbirgt er hier aus Angst nicht sich selbst, aber dann den Zentner, das Vermögen, was er empfangen hat, vergräbt er, tut er möglichst weit weg, damit er das nicht mehr sieht. Er hält sich völlig fern davon. Er schiebt es weg. Und jetzt, siehe, da hast du das Deine. Die anderen betonen das gar nicht so sehr, dass es seins ist. Sie sagen, du hast mir 15. anvertraut. Da betonen sie das. Das sind deine gewesen. Und ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Und er sagt hier einfach nur, da hast du das Deine. Ich habe damit nichts zu tun. Er selbst hat in dieser ganzen Rolle, spielt keine Rolle daran. Er hat das vergraben, das war nicht seins und er hat sich davon ferngehalten. Und jetzt gibt er das auch möglichst schnell zurück und sagt, da hast du das Sein. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist also diese Haltung, die hier offenbar wird. Und dann muss man sagen, naja gut, der Herr reagiert jetzt ja auch ziemlich zornig. Und hat er dann nicht zu Recht dieses Bild vor Augen? Und da sage ich denke nein, weil das, was er sozusagen an Vorstellungen über Gott hat, das ist ja schon am Anfang, oder über seinen Herrn hat, das ist schon am Anfang verquer. Sein Herr gibt ihm etwas. Sein Herr gibt ihm Verantwortung. Er überträgt ihm dieses Vermögen. Er ehrt ihn damit auch. Und der Knecht kann das nicht sehen. Er kann das nicht anerkennen. Das, was daraus entspringt bei ihm, ist Angst. Und muss ich einmal gucken. Also, wenn man das überträgt, wenn man dieses Gleichnis deutet und es sich hier auch um Gott geht und um das Verhältnis von Mensch zu Gott, dann ist das hier einfach eine falsche Vorstellung von Gott, die Menschen auch durchaus haben. Sie haben die Vorstellung, dass Gott hart ist, dass Gott einem etwas wegnimmt, dass ich nicht das behalten kann, was ich habe. Es ist eigentlich Misstrauen einfach, was hier deutlich wird. Und deswegen Misstrauen zeigt sich dann einfach auch in einem Verhalten, was eben nicht treu ist. Vertrauen und Treue hängen ja eng zusammen. Und da, wo ich jemanden misstraue, da kann ich ihm auch ganz schlecht treu sein. Dann kann ich auch treu ihm gegenüber nicht treu sein. Geistlich gesehen geht es hier um, worum geht es eigentlich, wenn hier davon gesprochen ist, dass Gott uns Vermögen anvertraut hat, Talente. Häufig wurde das so übersetzt mit Talenten, und daher kommt auch unser Begriff Talente, dass man das als Begabungen, natürliche oder auch geistliche Begabungen gedeutet hat. Ich denke, geht so in die Richtung, aber es ist das, was eher der Paulustext sagt. Es ist die Gnade Gottes, die er uns geschenkt hat. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Er hat uns reich beschenkt in allen Dingen. Es sind nicht nur bestimmte Gaben, die wir haben, die wir ausleben sollen, sondern es geht noch um mehr. Ich habe einen Text gefunden, den ich einfach interessant fand als Text, der dazu passt, im 2. Timotheus, der so ein bisschen deutlich macht, was hat uns Gott gegeben und was folgt daraus. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 6 geht es los. Hier werden eigentlich viele Aspekte dieses Gleichnisses auch nochmal angesprochen. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, also Paulus schreibt hier an Timotheus, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist, in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch das... Die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands, Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Was ist dieses kostbare Gut, was uns anvertraut ist, was Timotheus anvertraut ist? Das ist das Evangelium, die heilbringende Botschaft Gottes. Das ist das, was ihm anvertraut ist und was auch uns anvertraut ist. Und es geht darum, dieses Gut zu bewahren und damit zu arbeiten, das Evangelium weiterzutragen in Wort und Tat. Und es ist die Gabe Gottes, der Heilige Geist, der das in uns auch wirken will, der in uns, ja, der uns dabei hilft, der uns nicht allein lässt in dem Ganzen. Aber er ruft Timotheus auch auf zu handeln. Es ist nicht nur ein, naja, lass Gott irgendwie machen, sondern du sollst selber auch diese Gabe erwecken, heißt es in Vers 6. Das heißt, darum ringen. Nicht damit zufrieden zu sein mit dem, wie man lebt und was man tut, sondern immer wieder sich neu darauf ausrichten, ja, Gott hat mir etwas gegeben, damit ich damit etwas tue. Und eben nicht wie dieser eine Knecht das Talent abschieben, vergraben und nichts mehr damit zu tun haben wollen, gar nicht mehr in Berührung damit kommen wollen, sondern den Zentner das Vermögen nehmen, immer wieder, jeden Tag neu überlegen, wie kann ich dieses Vermögen einsetzen, was kann ich damit tun. Nicht im Sinne eines Leistungsdruckes, ich muss es machen, sondern indem Gott möchte gerne, dass dieses große Geschenk nicht verborgen, vergraben bleibt, sondern dass es sich vermehrt. Und möchte, dass sein Evangelium hinauskommt und andere Menschen ansteckt. Und dieser Vers 7 macht es eben auch nochmal deutlich. Gott hat uns den Geist gegeben, das ist nicht ein Geist der Furcht, nicht, dass wir Angst haben vor Gott, nicht, dass wir denken, wird uns Gott gnädig sein, sondern wir wissen, Gott ist uns gnädig. Und aus diesem Wissen und aus dieser Hoffnung, aus dieser Freiheit heraus, aus dieser Kraft heraus, können wir arbeiten, können wir wirken. Nur wenn wir uns von Gott fernhalten, wenn wir uns nicht mehr mit seinem Wort beschäftigen, wenn wir nicht mehr in der Gemeinschaft sind, wenn wir uns nur noch in unserem Alltag, um unseren Alltag drehen und mit den Dingen dieser Welt beschäftigt sind, dann kann uns Gott nicht mehr erreichen, dann erkennen wir nicht mehr, wie Gott eigentlich wirklich ist. Dann ist diese Kraftquelle, die eigentlich Gott uns gegeben hat, dann ist die, ja, dann verkümmert die. Und das möchte Gott nicht. Um nochmal deutlich zu machen, dass es nicht in diesem Gleichnis darum geht, dass man viel arbeitet und was man alles kann und dass es nicht um Reichtum geht und um Stärke, dass man kräftig ist und viel schafft und so weiter. Um das deutlich zu machen, ist einerseits schon im Gleichnis etwas vorgegeben. Da sind zwei verschiedene Knechte, die zwei verschiedene Maße an Vermögen bekommen haben. So sagt Paulus auch, wir haben verschiedene ein jedem ist das Maß des Glaubens zugeteilt. Im Römerbrief sagt er, glaube ich, Maß über 12 am Anfang. Jedem ist ein bestimmtes Maß an Glauben zugeteilt. Das heißt, wir sind ganz unterschiedlich in unserem Vermögen, in unserem Können, in dem, was Gott uns in uns hineingelegt hat. Aber jedem hat er etwas hineingelegt und mit dem, was wir bekommen haben, das sollen wir ausfüllen, damit sollen wir leben, damit sollen wir arbeiten. Und um das nochmal deutlich zu machen, einfach Offenbarung 2, den Brief an Smyrna, wo das, denke ich, auch deutlich wird. Er sagt es hier ganz deutlich, dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, Vers 8 ist das, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Er ist tot gewesen. Er hat erlebt, was es heißt, arm zu sein. Er weiß, was es heißt, schwach zu sein, sich nicht mehr helfen zu können. Jesus weiß das. Und er sagt das hier, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und das sagt er auch zu uns, zu jedem von uns. Wenn wir Gott in unser Herz hineingelassen haben, wenn wir uns beschenkt lassen haben von ihm und dieses Vermögen, seinen Heiligen Geist in uns hineinlegen lassen haben, dann sind wir reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Da ist wieder dieses, sei getreu. Treu sein, Gott treu sein heißt, ihm nachfolgen, ihm an ihm dranbleiben, Tag für Tag. Und aus dieser Treue heraus entsteht Frucht ganz von selbst. Der Herr sagt am Ende, recht so, du getreuer Knecht. Und seine Treue zeigte sich einfach daran, dass er sich ständig mit dem Vermögen seines Herrn beschäftigt hat, sich ständig darum bemüht hat und darüber überlegt hat, wie er das, das wachsen könnte. Gut. Ich denke, es ist schon wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen, dass es am Ende eine Abrechnung gibt. Auch, dass wir vor Gott stehen werden. Paulus sagt das an zwei verschiedenen Stellen ganz deutlich, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen und dass wir auch ein Gericht haben werden, wo wir vor Gott stehen werden. Und wir wissen, dass wir Gnade empfangen. Aus der Gnade Christi sind wir erlöst und errettet worden. Und das sollte uns dazu bringen, das sollte uns dazu ermutigen und uns in Bewegung setzen, dass wir nicht uns zurücklehnen und nicht diese Gnade gering achten, sondern dass wir uns Tag für Tag neu damit auseinandersetzen, damit neu konfrontieren, immer wieder. In den Klageliedern heißt es, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Lass uns doch einfach jeden Morgen neu auch seine Gnade empfangen, wenn Gott mit seiner Gnade dasteht und wir kommen nicht zu ihm, dann erleben wir nicht das, was wir eigentlich erleben könnten und sollten auch. Es ist also ein Aufruf einfach an die Jünger vor seinem ganzen Ende, was jetzt kommt, treu zu sein, dran zu bleiben an ihn, sich für ihn zu öffnen und einfach immer wieder sich bewusst zu sein, dass wir wahnsinnig viel haben von ihm und dass er uns wert achtet, dass wir wertgeachtet sind, dass wir seine Mitarbeiter sein dürfen. Lass uns mal zusammen beten. Danke, Jesus, dafür, dass wir von dir so viel lernen dürfen. Danke dafür, dass du gut zu uns bist und dass du uns wert achtest, Herr, obwohl wir nicht würdig sind. So beschenkst du uns reich und gibst uns reich und veränderst uns auch, Herr, da wo wir egoistisch sind, wo wir uns um uns selber kreisen, da erreicht deine Gnade etwas ganz Neues in uns. Dann machst du uns ganz neu durch deine Gnade, durch deinen Geist. Ja, und wir wollen von Paulus lernen, wirklich darum zu ringen, dran zu bleiben, dass wir immer wieder uns neu das vergegenwärtigen, dass du so gut zu uns bist, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, Vater. Und dass es uns nicht stille stehen lässt, sondern dass wir von deinem Evangelium wirklich begeistert sind und weitertragen in Wort und Tat, einfach in der Liebe dranbleiben an dir und deine Liebe weitergeben. Ich danke dir dafür, dass du uns Segen verheißen hast. Da, wo wir treu sind, da werden wir Segen empfangen. Da willst du uns noch reicher beschenken. Ich danke dir dafür, dass wir Hoffnung haben dürfen dir gegenüber. Und da, wo wir Zweifel haben, da, wo wir Ängste haben dir gegenüber, Herr, bitte ich dich, dass du unsere Augen öffnest, Herr, dass wir erkennen, wie gut du eigentlich bist, wie gut du bist und was du eigentlich mit uns vorhast. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns hilfst zu erkennen, wo auch ganz speziell unsere Gaben sind und das, was du eigentlich mit uns vorhast in unserem Umfeld. Und dass wir mutig werden, wir nicht uns von Furcht runterziehen lassen, sondern dass wir uns von deinem Geist erfüllen lassen, immer wieder neu und mit Mut und Freude ans Werk gehen, Herr. Segne du bitte uns alle jetzt und hilf du, dass wir dein Wort nicht vergessen, sondern dass es in uns bleibt, durch deinen Heiligen Geist immer wieder in uns wach wird und uns bewegt, Herr. Wir brauchen dich und deinen Geist und danke dir, dass du mit uns bist jetzt, wenn wir nach Hause gehen und die weitere Woche über, Herr.